Heute Morgen stand da die Frage im Raum, ob das nicht ein gewagtes Thema war, die Sache mit dem Sorgen, dass es unnötig sei. Ist das heute Abend nicht auch ein gewagtes Thema? Also, mein Namensbruder hier vorne hat gemeint, nein, nein, das sei nicht gewagt. Also hat Genehmigung erteilt. Jesus, Doppelpunkt, Freude in allem Leide. Wie kommt der Liederdichter dazu, eben so zu formulieren? Wir kennen ja dieses Lied. In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesus Christ. Wie kommt er dazu, das so zu formulieren? In allem Leide. Nicht erst hinten nach, sondern in allem Leide. Freude in allem Leide. Das wäre eine totale Unmöglichkeit, wenn es eben nicht den Freudenmeister gäbe. Und von dem leiten wir ja das her. Ich lese jetzt den Text, um den es heute Abend geht. Und zwar Johannes 16, die Verse 20 bis 23. Johannes 16, 20 bis 23. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, jetzt gebraucht Jesus ein Beispiel, eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Ich glaube, ihr habt Jesus schon richtig beobachtet. Und auch ihr habt nun Traurigkeit. Aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wenn wir das Lied eingangs gesungen hätten, in dir ist Freude in allem Leide, bewusst, bedacht, bedenkend das, was der Text aussagt, ob wir das dann hätten so überzeugt singen können. Nicht wahr, vielleicht ist uns nicht immer danach, Freude in allem Leide zu zeigen und zu beweisen. Ist es möglich, das zu bestätigen, ohne dass wir dabei Theater spielen? Ist eine Gefahr. Oder ohne die Zähne zusammenzubeißen, dass man halt es gezwungenermaßen machen muss und die Wirklichkeit einfach ignorieren. Oder müssen wir dann einfach zu dem übergehen, was manche ja praktizieren, das ist eine bestimmte, fast hätte ich gesagt, philosophische Richtung, nämlich einfach positiv zu denken. Ich kenne jemanden, wenn man da über negative Dinge sprechen will, dann wird sofort das Thema gewechselt und dann muss man einfach immer sofort positiv oder wenn da jemand meint, ja, da ist Fieber da, ach was soll das? Einfach etwas, was negativ erscheint, sofort verharmlosen und wegtun. Ist das Lebensbewältigung? Vielleicht leben solche Leute leichter. Was ist das für eine Freude, die im Leid standhält? Ich glaube, dass wir da schnell uns einig sind, dass es kein Produkt unseres eigenen Herzens sein kann. Auch wenn wir hier, das muss man deutlich sehen, sozusagen die menschliche Veranlagung mit ins Spiel bringen kann. Der eine lebt leichter, weil er halt eine glücklichere Veranlagung hat. Er sieht die Dinge eben nicht gleich so schwer und düster. Es gibt Veranlagungen, die gehen ins Schwere, ganz klar. Da ist eine Depression nicht weit. Andere haben eine andere Veranlagung. Aber Freude im Leid, die wirklich standhält, auch unter Belastung und Bedrängnis und da, wo einem das Weinen näher liegen würde als das Lachen, das kann nicht aus dem eigenen Herzen kommen. Veranlagung hin oder her. Die Bibel ist an der Stelle ganz klar. Sie bezeichnet die Freude als eine Frucht des Geistes. Des Heiligen Geistes natürlich. Das heißt, als ein Geschenk, das Gott machen kann und will. Wenn wir den Textabschnitt einfach so kurz einmal skizzieren, dann können wir schnell feststellen, dass Jesus in eine bestimmte Situation hineingesprochen hat. Das war nämlich Abschiedssituation. Wenn Jesus gesagt hat, ihr habt nun Traurigkeit, dann hat er die Situation getroffen, in der die Jünger waren. Das muss eine gedrückte Stimmung gewesen sein. Überlegen wir einmal, die Jünger sind mit ihrem Herrn und Meister gegangen, haben alle Erwartungen auf ihn gesetzt. Man meint ja, nicht wahr, der Judas habe mit seinem Verrat Jesus zwingen wollen. Man meint ja, das ist eine bestimmte Richtung in der Auslegung, zwingen wollen. Er möchte doch jetzt seine Kraft und Macht beweisen und zeigen, dass er wirklich was kann. Und jetzt in den Augen des Judas zieht dieser Jesus den Schwanz ein. Tut das nicht, was er will, was er ihn herausfordern wollte. Also für die Jünger muss es eine gedrückte Stimmung gewesen sein. Wir denken an den Thomas, nicht wahr, als da Jesus noch unterwegs war mit seinen Jüngern, da hat er ja mehrfach seine Leidensankündigungen oder besser gesagt seine Sterbensankündigungen gebracht. Beim ersten Mal ist er Petrus dazwischen gefahren, beim zweiten Mal hat er sich nicht mehr getraut und beim dritten Mal, da war das bei den Jüngern eine ganz düstere Sache und zwar so düster, dass der Thomas, das muss ein schwerblütig veranlagter Mensch gewesen sein. Nicht wahr? Man sagt ja gern der ungläubige Thomas, damit, ich kann es nicht glauben, wiss ich nicht und so. Da hat der Thomas so reagiert und gesagt, auf, lasst uns mit ihm ziehen, dass wir mit ihm sterben. Man muss sich das mal vorstellen. Was ist in dem Mann vorgegangen? Wenn da unser Chef dauernd spricht vom Sterben und so weiter und dass er eben was damit zusammenhängt, auf, lasst uns mit ihm ziehen, dass wir sterben. Das heißt doch, wenn schon ein Bankrott, dann für uns alle. Die Jünger waren nicht mit Freude erfüllt, bestimmt nicht. Und es ist da durchaus die Frage angebracht, ob die Jünger in der Situation ihren Meister noch verstanden haben. Wir können das jetzt umgekehrt so sagen. Ihr Meister hat die Jünger verstanden. Deshalb hat er das gesagt. Ich habe heute Abend wieder drei Punkte bei diesem Thema. Mein erster Punkt heißt, Freude in allem Leide ist eine Freude über den Herrn. Bei den Jüngern hat es aufkeimen müssen, wenn er jetzt die Sache so direkt anspricht, dann versteht er uns. Ob die sich nun gleich über ihren Herrn sofort gefreut haben, das steht jetzt noch gar nicht zur Debatte. Aber ich möchte es einfach so bezeichnen. Die Freude in allem Leide ist eine Freude über den Herrn. Er nimmt die Traurigkeit seiner Leute ernst. Er geht nicht einfach drüber hinweg im Hoppla-Hopp-Verfahren. Ach ja, positiv denken und so schlimm wird es ja doch nicht, so diese schulterklopfende Art. Er weiß, für die Jünger kommt eine schwere Prüfung. Er sagt ja, ihr werdet weinen und klagen, die Welt wird sich freuen, den haben wir jetzt los, die Gegner Jesu. Ihr werdet weinen und klagen, weil für euch eine Welt zusammenbricht. Jesus hat genau gewusst, welche Hoffnungen sie auf ihn gesetzt haben. Siehe die Emmaus-Jünger. Wir dachten, er würde Israel erlösen. Wisst ihr, in dem Satz steckt alles drin. Wir dachten, er würde Israel erlösen, als Jesus ja unerkannt mit ihnen ging. Da haben sie ja ihr Herz ausgeschüttet. Wo bleibt denn jetzt der große Jesus? Sie haben doch ihre Erfahrungen mit ihm gemacht. Ihr habt nun Traurigkeit. Damit stellt er die Situation fest, in der die Jünger jetzt waren. Also, Jesus nimmt, ich sage das jetzt für uns alle, unsere Traurigkeit ernst. Er kennt es, er weiß es. Er nimmt es ernst, wenn seine Kinder weinen, wenn seine Kinder leiden, wenn seine Geschöpfe gequält werden. Das nimmt er ernst. Unsere Lage ist ihm bekannt. Wenn wir von dem herkommen jetzt, wenn wir traurig sind in unseren Verhältnissen, weil so viel Bedrängendes und Bedrückendes da ist. Er nimmt auch unsere Traurigkeit ernst, wenn wir über uns selber traurig sind. Das ist übrigens nicht die schlechteste Traurigkeit. Und er nimmt auch die Traurigkeit ernst, wenn wir traurig sind über die Weltlage, wie die Welt überhaupt, über die Zustände in der Welt. Es gibt ein Buch von Thielicke, das trägt den Titel Leiden an der Kirche. Das spricht der Bände schon, der Titel. Aber das ist keine moderne Angelegenheit, sondern Leiden an der Kirche hat man schon eh und je müssen. Wer, wie soll ich sagen, das Evangelium ernst genommen hat und gemerkt hat, wozu Kirchen, ich meine, dass die Kirchen als Institutionen alles fähig sind. Leiden an der Kirche. Ja, das kennt Jesus auch. Und er nimmt es ernst, wenn seine Leute dieses Leiden, diese Traurigkeit erfahren. Nicht umsonst hat Jesus in den Seligpreisungen unter anderem auch den Satz geprägt, ihr wisst, was da jetzt herpasst, selig sind, die da Leid tragen. Das ist nicht nur ein Satz für Trauernde, denen ein lieber Mensch genommen wurde, sondern das ist ein Satz für Menschen, die an der Traurigkeit dieser Welt leiden. Dazu gehören sie selber, wir alle auch. Da gilt dieses Wort, selig sind die da Leid tragen, die darüber seufzen, die beschwert sind, weil sie leiden an dem unvollkommenen, ja negativen, sündhaften, gequälten, ungerechten Zustand. Selig sind die da Leid tragen, und es kommt wieder dieses typische Jesuswort, so prompt und direkt, denn sie sollen getröstet werden. Jesus ist ja deshalb gekommen. Das gehört zu seinem Erlöseramt. Uns Menschen sozusagen aus diesem Qualzustand herauszuholen. Also er nimmt die Traurigkeit ernst und er nimmt sich der Traurigkeit an. Das ist schon ein Schritt weiter. Weil er die Macht kennt, die in der Traurigkeit drinsteckt, nämlich die lähmende Macht, die niederdrückt, wenn sie in ausweglose Situationen zwingt. Ich habe das Thema bei dem Sorgen heute Morgen schon in etwa berührt, nicht wahr, dieses hineingezwungen werden durch das Sorgen. Dass ja durch das Sorgen die Schwierigkeit der Bedrängnis noch schwieriger wird. Er nimmt sich unsere Traurigkeit an und kündigt dann, dass er sie in Freude verwandeln kann. Ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen. Aus der Traurigkeit heraus kann Freude eigentlich erst recht zur Freude werden. Hier kommt ein ganz eigenartiges Geheimnis zum Vorschein. Das ist etwas, was in die ganze jetzige Schöpfung sozusagen hineinprogrammiert ist. Überlegen wir einmal, mit unserer irdischen biologischen Existenz können wir eigentlich nur wissen, was süß ist, also von unserem Geschmacksempfinden her, weil wir gleichzeitig auch erfahren können, was sauer ist. Das heißt, nur im Gegensatz können wir wissen, was los ist. Was Licht ist, können wir eigentlich nur recht wissen, weil wir und wenn wir erfahren, was Finsternis ist. Rein von Tag und Nacht. Was Freude ist, können wir eigentlich nur recht erfahren und erfassen, wenn wir wissen, was Traurigkeit ist. Merken wir, wie sich dieser Gegensatz, diese, man sagt ja auch diese Polarität, sich durch alles hindurchzieht. Ich mache noch ein Beispiel. Wir wissen ja, dass wir es mit einem gnädigen Gott zu tun haben. Aber wisst ihr, um den gnädigen Gott erfahren zu können, müssen wir auch erfahren, was Sünde ist. Also bitteschön, bei Leibe jetzt nicht davon ableiten von diesem Satz, also nun kräftig drauf losgesündigt, damit wir ja auch den gnädigen Gott erfahren. Das ist übrigens ein Gedanke, den der Apostel Paulus im Römerbrief erwähnt, wo er eben eine ganz tiefe Sündenerkenntnis darlegt und gleichzeitig eben die totale Begnadigung. Da sagt er mal an einer Stelle, dass diejenigen, die also daraus den Schluss ziehen, also dann kräftig drauf losgesündigt, damit wir auch die Gnade erfahren. Da schneidet er kurz und bündigt den Gedanken ab und sagt, welche Verdammnis dann auch recht ist. Wer also auf Gnade hin meint, sündigen zu können und zu sollen, der ist ja verdreht. Ich will an dieser Stelle nur deutlich machen, an der Polarität können wir erleben und erfassen den gnädigen Gott. Der Apostel Paulus, als er noch Saulus war, war er ja in der Gesetzesgerechtigkeit drin bis über die Ohren. Wenn einer auf dem Wege des Gesetzes hätte gerecht werden können, dann er. Und ausgerechnet den dreht Jesus um und macht aus ihm einen Kämpfer für die Glaubens- oder für die Gnadengerechtigkeit. Warum? Weil er vorher auf eine Art und Weise die Gesetzesgerechtigkeit ausgekostet hat wie kein anderer. Deshalb war er ihm ein willkommenes Werkzeug für Jesus. Ausgerechnet dieser Saulus, den er zum Paulus gemacht hat. Bekanntlich gelüstet ja die Engel zu schauen nach dem Petrusbrief. Ja, was gelüstet die zu schauen? Wie das der Jesus macht mit den Sündern, die da auf Gottes Erdboden herumlaufen und wie dieser Jesus aus Sündern nun Heilige macht. Und zwar auf dem Weg der Begnadigung. Zwar können ja auch Engel sündigen und haben ja gesündigt und der Teufel hat mit seinem Sturz ja eine halbe Engelwelt, ne, ein Drittel oder wie viel, mit in die Finsternis hinabgerissen. Zwar wissen das Engel auch, aber die positiven Engel, die Diener Gottes und die auf seinen Befehl warten und reagieren, die wollen lernen. Die können das Geheimnis, dass ein begnadigter Sünder erlebt und erfasst, nicht begreifen. Sie können das selber nicht erleben. Sie wollen und sie sollen es ablesen an uns. Deshalb sind wir ja ein Schauspiel der Welt, das leuchtet uns ein, aber den Engeln genauso ein Schauspiel. Also ich will hier einfach den Gegensatz deutlich machen, den hier Jesus an dem Beispiel von Traurigkeit und Freude eigentlich aufzeigt. Deshalb ist diese Überschrift Freude in allem Leide kein Widerspruch, sondern die Traurigkeit ist eine Art von Voraussetzung für das echte Erleben und Erfassen dessen, was wir unter Freude verstehen sollen oder erleben sollen, empfinden sollen. Nicht wahr? Zu Freude gehört auch das Empfinden, das Gefühl. Und wir Menschen haben das Fühlen, genauso wie wir das Verstehen als seelische Funktion haben. Also er verwandelt Traurigkeit in Freude, eben weil er sich unserer Traurigkeit annimmt. Und wie macht er das? Der Jetzt-Zustand, also in der Traurigkeit, ist für ihn kein Endzustand. Deshalb kündigt er sein Wiederkommen an. Wenn es hier heißt, ich will euch wiedersehen, dann ist es eine Form von Wiederkunft. Jesus hat seine Jünger wiedergesehen nach der Auferstehung. Nach seiner Auferstehung. Das ist das erste Wiedersehen gemeint. Und da ist ja der Petrus ein Kronzeuge. Nicht umsonst bezeichnet man ihn als Apostel der Hoffnung. Der Petrus mit seinem dreimaligen Verleugnen, mit seinem Sturz, ist eigentlich nicht weniger schlimm in seiner Handlungsweise gewesen als der Judas. Der Petrus hat seinen Herrn auch verraten. Dass Petrus zurechtkam, hatte er dem Blick Jesu zu verdanken. Den berichtet uns Lukas. Jesus sah ihn an, so unterwegs. Und da ist dem Petrus eingefallen. Und das hat den Petrus gehalten. Ich kann begreifen, warum der Petrus, ausgerechnet der Petrus, die Sache mit der Wiedergeburt so betont in seinem ersten Brief. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Er wird nämlich als Einzelperson erwähnt unter denen Jesus nach seiner Auferstehung erschienen ist und Simon erschienen. Jesus hat sich seines gefallenen Jüngers persönlich individuell angenommen und hat ihn wieder zurechtgebogen. Also das muss eine Begegnung gewesen sein. Ich meine jetzt nicht die, wo er ihn eingesetzt hat wieder, so mit dem dreimaligen hast du mich lieb, das meine ich jetzt nicht, sondern darf ich ja mal ein bisschen menschlich sagen. Jesus hat nichts schleunigst getan nach seiner Auferstehung, als sofort zum Petrus zu gehen und den wieder zurechtzubringen. Nicht damit in Rom der Stuhl Petri installiert wird, nicht deshalb. Also, das ist sowieso ein besonderes Ding. Also er kündigt sein Wiederkommen an. Sein Ernstnehmen und sein Kommen, also Ernstnehmen der Traurigkeit und sein Kommen in unsere Fragen, in unsere Lasten, in unser Gequältsein, auch in unsere Schmerzen. Es gibt Zustände bei uns Menschen, nicht wahr? Da kann sein, dass man Tag und Nacht von Schmerzen gequält wird. Und einem, ja, das stimmt. Und einem solchen Menschen dann sagen, ja, du musst dich halt freuen. Ja, gute Nacht. Nein, wir dürfen ihm sagen, schau her, dieser Zustand jetzt in der Traurigkeit ist nicht der Endzustand. Und du darfst auch wissen, der Herr Jesus ist da mit drin. Er trägt mit, er lässt dich nicht allein. Keinen Augenblick. Damals hat Jesus die Todeswand durchbrochen. Er ist in den Tod hineingegangen. Aber er hat doch deutlich immer mit der Ankündigung seines Todes gleichzeitig gesagt, aber da haben die Jünger schon gar nicht mehr hingehört. Die waren so schockiert von der Ankündigung seines Sterbens, dass sie den Satz und am dritten Tage auferstehen, das haben die schon immer abgehakt. Jesus hat bewusst damals durch seinen Tod und durch seine Auferstehung die Todeswand durchbrochen, die für uns immer eine Unmöglichkeit ist. Die Todeswand ist für uns das Bedrängende und Bedrohliche. Und dass nun einer da ist, der hier eine Tür durchgebrochen hat, das ist in der Tat die Auszeichnung des Erlösers. Dadurch ist Jesus der Erlöser. Natürlich noch aus ganz anderen Gründen. Sündenschuld wegnehmen und so. Aber hier geht es, das hängt ja damit zusammen, hier geht es tatsächlich um das für uns Unerbittliche, das Jesus durchbrochen hat. Wer das Todesproblem lösen kann, der hat auch die Erlösung. Das müssen wir heute auch den Ärzten sagen. Wenn es einen Arzt gäbe, der wüsste, ein Kräutlein gegen den Tod, was glaubt ihr, der käme nicht mehr zum Schlafen, der hat Tag- und Nachtarbeit. Jesus hat das Todesproblem gelöst und ist dadurch zum Lebensfürsten geworden. Also, er nimmt die Traurigkeit ernst und nimmt sich des Traurigen selber an. Selig sind die da Leid tragen. Hier geht es nicht um irgendeine Sache, sondern hier geht es um das ganz Persönliche. Der Traurige bekommt eine persönliche Behandlung vom, soll ich jetzt sagen, vom Herzspezialisten oder was immer auch da notwendig ist, eben was der Herr Jesus da nun mit seinem Können einbringen soll. Und er macht es nicht billig. Ganz gewiss nicht. Ja, du musst halt, wenn du jetzt so niedergeschlagen bist, dann schau dir einen lustigen Film an. Oder du musst zu einem Kabarettisten sowieso gehen, der bringt es fertig, da kannst du wieder aufgeheitert werden. So Schulterklopfen macht es Jesus nicht. Habt ihr schon mitbekommen, das jüngste Buch von Peter Hane? Schluss mit lustig. Interessant, der versteht es nämlich zu formulieren. Also, das ist großartig. Der hat auch Sätze drin, auch schon in anderen Büchern habe ich das festgestellt von ihm. Da ist er halt nun Journalist, dass er treffsicher formulieren kann. Zum Beispiel, der Augapfel Gottes ist zum Zankapfel der Welt geworden. Da meint er Israel. Ja, das ist doch formuliert, das bleibt hängen. Oder, nichts ist so subjektiv wie das Objektiv einer Kamera. Damit meint er das Fernsehen. Wir meinen das Fernsehen, das können nur objektiv berichten. Ja, von wegen. Da steht ja immer einer dahinter, der das Objektiv entsprechend einstellt und dann seine Ausschnitte macht und das abfotografiert, was er will. Nichts ist so subjektiv als das Objektiv einer Kamera. So ist es auch mit diesem Titel Schluss mit Lustig. Da bringt er eine Zeitanalyse, die hat sich gewaschen. Man hat da lange Zeit von der Spaßgesellschaft geworden. Es hat auch in die Kircheneingänge gefunden. Ich war das, was Spaß macht. Da meint man, den Menschen zu halten und vor allem den jungen Menschen. Und muss Action sein und fröhlich sein und lustig sein. Nein, Schluss mit lustig. Dieses Buch ist ja zum Verkaufsschlage geworden. Ich weiß nicht, wie viel. Bitte? Ein erster. Draußen ist angeschlagen, ja. Ja, das weckt geradezu Hoffnung, wenn das gut verkauft wird. Natürlich die Frage, wer es kauft und ob es dort greift, wo es greifen soll. Also Jesus nimmt sich des Traurigen an. Ich wage folgenden Satz. Menschen am Tiefpunkt sind Jesu liebste Patienten. Am Tiefpunkt. Die Jünger haben ganz bestimmt gestaunt, der kennt uns, der kennt unsere Situation, der versteht uns. Also wir sind doch beim Richtigen. Aber nun kommt ein zweiter Gedanke, also Hauptgedanke. Ich habe jetzt versucht, die Freude, Moment, wie habe ich es formuliert, über den Herrn zu skizzieren. Die Freude über den Herrn, weil wir einen solchen Herrn haben. Jetzt geht es einen Schritt weiter. Freude im Leid und in allem Leide kann nur eine Freude sein in dem Herrn. Nicht einfach bloß über den Herrn. Jesus kommt nicht nur in unsere traurige Situation hinein, sondern er kommt in unser Leben hinein. Und das ist das, was ja den großen wichtigen Unterschied ausmacht, oder einer der großen Unterschiede ist das, zwischen Altem Testament und Neuem Testament. Im Alten Testament heißt es bei Nehemia, Bibelkenner jetzt ganz schnell an die Front, weißt du es? Die Freude am Herrn ist unsere oder eure Stärke. Gab der Nehemia? Gell? Also, na bin ich froh, habe ich also doch ein bisschen richtig getippt. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und was sagt der Paulus? Der Mann, der also genauso, ich habe das vom Nichtsorgen heute Morgen zitiert, freut euch in dem Herrn alle Wege. Das steht nämlich gleich daneben. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Ich sage abermals freut euch. Dieses freut euch in dem Herrn. Das ist ein Schritt weiter. Das ist der Christus in uns. Das ist das Spezialwort, das der Apostel Paulus, ich weiß nicht, ich habe jetzt die Zahl nicht gar, aber ein Computer könnte das heute ausspucken mit dem entsprechenden Bibelprogramm. Wie oft der Apostel Paulus das Wörtlein in Christus verwendet. Wirklich in. Es gibt das welche, die haben da Schwierigkeiten. Wie sollten das aussehen mit dem Christus in uns oder wir in Christus? Der Apostel Paulus tut ja alles in Christus. Verwenden wir, das haben wir heute praktizieren können, nicht auch dieses Wörtlein in, und zwar jetzt im übertragenen Sinn. Entweder steht einer im Schatten oder steht einer in der Sonne. Heute haben wir also das letzte praktizieren können. Wir stellen uns in die Sonne. Ja, das heißt doch nicht, dass wir in der Sonne drin sind. Da sind wir nicht lang. Sondern wir stehen draußen und lassen uns von der Sonne bescheinen. Wir sind im Licht- und Wärmebereich der Sonne, die uns anstrahlt. Da verwenden wir das Wörtlein in. Und so können wir das im übertragenen Sinne auch auf Christus verwenden, wenn es heißt, Christus in uns oder wir sind in Christus. Wir haben einen neuen Lebensbereich gefunden. Und dieser neue Lebensbereich oder neues Lebenselement ist ein Schutzbereich. Ich kann auch sagen, das ist ein Machtbereich. Da hat Jesus das Sagen für uns und setzt das, was er kann, für uns ein. Das Neue Testament unterscheidet ja durchaus zwischen Glauben an Jesus und zwischen Glauben in Jesus. Der Shalom ben Korinther hat sogar noch ein anderes Wörtlein hier eingeführt. Der hat gesagt, immer wieder in seinen Vorträgen, ich habe ihn oft gehört, in Israel. Der Glaube an Jesus trennt uns, hat er uns Christen gesagt. Der Glaube wie Jesus eint uns. Jetzt analysiert mal das. Der Glaube an Jesus, da hat er nicht mitgemacht. Aber der Glaube wie Jesus, sei es Jesus als Vorbild, als großer Sohn Israels und so, da war er voll mit einverstanden. Aber Sohn Gottes und so weiter, nichts. Wir können aufgrund des Neuen Testaments weitergehen und sagen, der Glaube an Jesus ist noch nicht das Letzte, sondern es geht um den Glauben in Jesus. Das heißt, diese innige Lebensverbundenheit mit Jesus praktizieren, diese Glaubensverbundenheit. Und dann gibt es noch eine Steigerung. Das ist im Griechischen mit einem speziellen Wörtlein ausgedrückt, nämlich der Glaube in Jesus hinein. Und zwar ist da jetzt nicht etwas Statisches, also Feststehendes, Festgestelltes ausgedrückt, sondern etwas Wachstümliches. Glaube ist ja etwas Lebendiges und eine Verbindung soll und will gepflegt werden. Glaube in Jesus hinein heißt, ich gehe meinen Weg mit Jesus. Ich wachse immer mehr in Jesus hinein. Sein Lebensbereich umfasst mich immer mehr, nimmt mich immer mehr in Beschlag. Glaube wie, Glaube an, Glaube in, Glaube hinein, in hinein. Da haben wir eine ganze Palette von Glauben in der Mehrzahl. Paulus hat das praktiziert, das hat er nicht einfach so theoretisch geschrieben. Er schreibt ja mal in einem Brief, ich glaube, es ist doch der Philipperbrief, dass ich euch immer einerlei schreibe, verdrießt mich nicht, es macht euch umso gewisser. Und damit hat er wohl den Aufruf zur Freude gemeint. Der Philipperbrief ist ja der Freudenbrief. Das kommt mehrfach. Ich freue mich und will mich freuen. Und wenn die anderen so und so über mich denken und sagen, ich freue mich trotzdem, wenn nur Christus verkündigt wird. Das kommt bald an allen Zipfeln dieses Briefes. Er freut sich in dem Herrn. Wo hat er sich rein äußerlich befunden? Im Gefängnis. Ja, also, das ist nicht unbedingt gerade ein freudebringender Ort. Da kommt jetzt das wieder zum Tragen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das, was heute Morgen ja zitiert worden ist. Also der Christus in uns, der ist auch der Grund für die Freude in dem Herrn. Und da heißt es dann und bedeutet das, dass wir in keiner Traurigkeit, in keiner Last, in keiner Situation allein sind. Wir haben es zuerst und immer mit dem Herrn Jesus zu tun. Wir haben ja seinen Lebensbereich erreicht. Im Kolosserbrief schreibt der Apostel sogar, wir sind versetzt in den Bereich des lieben Sohnes. Machtbereich und Lebensbereich. Dadurch ist die Freude nicht abhängig vom äußeren Wohlergehen. Ob ich jetzt Schmerzen habe oder nicht. Das ist nicht das einzig Ausschlaggebende, sondern ausschlaggebend ist in der Tat, dass ich den Herrn Jesus mit drin weiß. Natürlich, darf ich so formulieren, natürlich freut es sich leichter, wenn es wunschgemäß bei uns zugeht. Ist doch klar, also da wären wir ja Roboter, wenn wir das nicht feststellen könnten. Es freut sich leichter, aber wissen wir mit unserem Wünschen immer das Richtige für uns? Das müssen wir schon fragen und hinterfragen. Freude in allem Leid ist also mehr als die Freude an den Dingen. Wie praktiziert man das jetzt? Ich bin immer noch bei dem Punkt, eine Freude in dem Herrn. Ich habe auch noch einen dritten nachher. Praktizieren können wir das so, dass wir mit jedem Erleben zu Jesus gehen. Der weiß, was gut ist, der weiß, wo ein Stoppschild nötig ist, der weiß, wo wir über die Stränge schlagen, wo es zu weit geht oder zu wenig, das weiß er alles. Und mit jedem Erleben zu Jesus gehen, mit jedem Leid zu Jesus gehen, mit jeder, siehe heute Morgen, mit jeder Sorge zu Jesus gehen, mit jeder Frage zu Jesus gehen. Das macht nicht weltfremd. Im Gegenteil, das macht welttüchtig. Das lässt uns die Situationen besser meistern, als wenn wir meinen, Weiß ich schon, kann ich schon, bringe ich schon hin. Das ist Glaube praktisch. Wisst ihr, und das muss gar nicht so mit so groß spekulativen und aufwendigen Dingen verbunden sein. Nein, ich wollte sagen, spektakulären, nicht spekulativen, obwohl das auch, wenn es mal da reinkommt, spektakulären Dingen vor sich gehen, so übernatürliche Erscheinungen, Geschehnisse und so weiter. Der Umgang mit dem Herrn Jesus ist etwas Natürliches, Selbstverständliches, fast hätte ich gesagt, Leichtes. Einfach mit ihm rechnen. Da muss ich nicht mich in irgendwelche Rituale und Zeremonien hineinbegeben und was weiß ich, Gebetstee gibt fünfmal am Tag auswerfen, so machen es ja die Leute mit dem Koran und so. Das muss ich doch nicht. Natürlich bleibt eine Spannung. Freude in allem Leid ist keine ungetrübte Freude. Das weiß der Herr Jesus auch. Das ist oft genug eine Freude unter Tränen. Und oft ist diese Freude mit Seufzen verbunden. Aber immer mit dem Wissen um das Geborgensein. Ich habe einen Herrn, der hat mich mitsamt meinen Fragen in der Hand. Ich habe da in bestimmten Situationen auch in meinem Leben das immer so gesagt, auch anderen dann gesagt. Ich habe auch schon etliche Operationen hinter mir und einiges eben an Krankheit. Ich weiß, es ist einer da, der die Oberleitung hat. Wenn ich jetzt ins Krankenhaus muss, wo ich nicht weiß, wie es ausgeht, wahrscheinlich kennen wir alle solche Situationen oder ähnliche, wie ist es mit dem Befund und was kommt dann dabei heraus und wenn die Operation vorbei ist, was habe ich danach auf ihren Zustand und das alles. Da dann durchhalten im Glauben und sagen, es ist einer da, der die Oberleitung hat. Der hält sie durch. Der lenkt die Messer, ja, das sind immer mehrere, der Ärzte so und das Ganze drumherum hat der in der Hand. Ich habe zu Hause eine Platte, Schallplatte, heute hätten wir das wahrscheinlich auf CD. Und zwar ist das ein Hörspiel über die Gestalt des Noah. Das ist wohl in den 60er Jahren entstanden. Ich finde, eine sehr gute Sache. Die Gestalt des Noah gut biblisch herausgearbeitet, eben in Hörspielform. Und da hat der Hörspielschreiber vier Gestalten auftreten lassen, die die Gestalt des Noah beurteilen. Da ist also der reiche Mann da und der arme Mann, auch wieder die Gegensätze. Der Reiche sieht es so, der Arme sieht es von der Seite an. Und da gibt es den jungen Mann, der auch seine besondere Sicht hat über den Noah. Und dann gibt es den alten Mann. Also die vier Gestalten, die beurteilen den Noah. Der natürlich mit seinem Archebau viel Aufsehen erregt. Und der junge Mann kommt da eines Tages eben zu dem Noah auf das Schiff, das so entstehen soll. Aber der hat da so, naja, wie der junge Mann eben so richtig forsch auftritt. Und er sagt dann, ach ja, jetzt verstehe ich, warum man deine Söhne nicht mehr auf dem Tanzboden sieht. Die müssen hier arbeiten, ja klar, jetzt verstehe ich das. Die schuften ja Tag und Nacht, bis du da den Kasten da fertig bringst. Und dann sagt er, der junge Mann, zum Noah. Noah, ich habe den Eindruck, du machst dir's viel zu schwer. Du machst dir's viel zu schwer. Das mit dem Glauben und mit dem Wort, das du da angeblich bekommen hast, wer weiß das schon so genau. Das nimmt zu viel zu ernst. Du machst dir's viel zu schwer. Dann reagiert der Noah folgendermaßen drauf und sagt, ich umschreibe das jetzt mit weinen Worten, das ist im Hörspiel viel deutlicher und präziser gesagt. An Gott glauben und Gott ernst nehmen heißt nicht, dass unser Leben dadurch leichter wird. Und der Gehorsam, den ich jetzt hier praktiziere, das ist für mich auch, das war doch nicht gesagt, kein Schleckhafen. Das ist schwäbisch jetzt. Das weiß ich auch. Aber Gott schenkt das, dass wir unter der Last Frieden finden. Das hat sich mir eingeprägt. Dass wir unter der Last Frieden finden. Und der Friede ist ein Verwandter von Freude. Freude in allem Leide. Unter der Last Frieden und Freude haben. Es kommt noch mal ein dritter Punkt, ob der uns noch wieder ein Stück weiterhilft. Ich lese aus dem Wort, das Jesus hier seinen Jüngern gesagt hat, auch die Freude auf den Herrn heraus. Freude über, Freude in und Freude auf den Herrn. Er sagt ja, ich will euch wiedersehen. Ist ganz klar. Das haben die Jünger damals so erlebt. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Als Jesus, der Auferstandene, zu ihnen kam, sie hatten sich ja eingeschlossen aus Angst vor den Juden. Wisst ihr, das war eine, ich sage es nochmal, bedrückte Situation. Sie haben alle Hoffnung auf den gesetzt und dann war das mit dem Kreuzestod wie zerschlagen und zerbrochen. Und jetzt kommt der Auferstandene, jetzt knüpft er die abgebrochenen Fäden wieder auf. Jetzt erscheint er ihnen und da heißt es, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Beim ersten Mal war der Thomas nicht dabei. Beim zweiten Mal war er dabei. Es ist ihm ja unterwegs gesagt worden, wir haben den Herrn gesehen, der ist auferstanden. Glaube ich nicht, kann ich nicht glauben, bevor ich nicht meine Hände, wir kennen ja die Geschichte. Und dann kommt Jesus, geht auf den Thomas zu, sagt, Thomas, jetzt bitte Hände her, reiche deine Hände und so. Und da kommt der Thomas zu einem Bekenntnis, das von den anderen Jüngern noch keiner gesagt hat. Mein Herr und mein Gott. Da hat Jesus, als der Auferstandene, seinen, ungläubig kann man ja jetzt nicht mehr sagen, seinen Zweifelnden, ich möchte jetzt sogar sagen, seinen konsequent denkenden Jünger, Thomas, persönlich überzeugt. Man nimmt ja an, dass Thomas als Jünger bis nach Indien gekommen ist und hat dort das Wort Gottes verbreitet. Da gibt es ja Thomas-Christen. Also eine Freude auf den Herrn. Ich war die Zeit, Kreuzestod bis zur Auferstehung, musste ja von den Jüngern durchgehalten werden. Hat unser Meister uns an der Nase herumgeführt oder hat er wirklich das erreicht, was er uns angekündigt hat? Jesus hatte nachher, als er ihnen die Schrift öffnete, etwas getan, was bis heute entscheidend ist, wenn wir als Zeugen auftreten. Wir müssen als Zeugen eigentlich nichts anderes tun, als die Verbindung herstellen zwischen dem geschriebenen Wort und unserer Erfahrung. Jesus hat den Jüngern ein Schriftverständnis eröffnet in der Weise, dass die Jünger zusammenbrachten, was geschrieben steht, mit ihrem Erleben. Wir können es bestätigen, wir bezeugen es. Lest mal das Matthäusevangelium darauf hin, wenn es immer wieder heißt, auf das erfüllt wird, was geschrieben steht, da und da. Der Matthäus ist ja der Brückenbauer. Ich fahre vom Alten Testament ins Neue hinein. Das heißt, Gott hat erfüllt. Das Geschriebene zusammenbringen mit dem, was geschehen ist und was wir als Zeugen erlebt haben. Das ist Zeugendienst bis heute. Wir müssen da keine langen Lehrvorträge halten. Also eine Freude auf den Herrn. Die Jünger haben das damals wirklich buchstäblich und handgreiflich erlebt. Jesus als den Auferstandenen. Wir sind in einer etwas anderen Situation. Wir haben die Freude auf den wiederkommenden Herrn, auf den Tag, an dem er erscheinen wird und seine Leute zu sich holt. Das ist übrigens schon jetzt ein Vorschmack auf das, was morgen Vormittag dann drankommt. Freude auf den Herrn ist eine Vorfreude darauf, dass wir ihn sehen werden. So wie die Jünger damals. Aber das war ja nur bis zur Himmelfahrt. Dann ist ja Jesus von dieser Welt weggegangen. Eine Vorfreude darauf, dass wir ihn sehen werden. Wer hier schon Erfahrungen gemacht hat mit dem Herrn Jesus, obwohl er ihn nicht sieht, das ist übrigens ein Gedanke, den Petrus sagt, ihn habt ihr nicht gesehen. Und doch glaubt ihr an ihn. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Wie viele meinen ja, wenn sie ihre Erscheinungen hätten oder Visionen oder was weiß ich, so überirdische und manchmal fast überkandidelte Erlebnisse und so weiter, dann würden sie glauben. Das ist doch nicht wahr. Zum Glauben gehört jetzt das, dass ich aufs Wort hin glaube, nicht auf das Sehen hin glaube. Das ist was anderes. Israel kommt durch Sehen zum Glauben. So wie der Paulus. Aber das ist eine andere Stufe. Jetzt geht es ihn, darum ihn habt ihr nicht gesehen und glaubt doch an ihn. Und da machen wir unsere Erfahrungen mit ihm. Und ich meine, wer hier schon seine Erfahrung mit Jesus macht, obwohl er ihn nicht sieht, der möchte ihn doch einmal auch sehen. Ist ganz normal. Und dann tritt das ein, was Petrus so formuliert hat, und ich sage nochmal, ausgerechnet der Petrus. Ihr werdet euch freuen mit einer unaussprechlichen Freude. So formuliert er es. Das heißt, das kann man gar nicht recht beschreiben. Unaussprechlich. Also eine Vorfreude darauf, dass wir ihn sehen werden, eine Vorfreude darauf, dass wir seine Wege, die oft genug Leidenswege waren, jetzt noch sind, verstehen werden. Wie oft müssen wir in der Seelsorge auf eine Warum-Frage antworten mit dem Satz, ich weiß es auch nicht. Warum Wege von Menschen, harte Leidenswege, unverstandene Leidenswege, bedrängende Leidenswege sind, oft Leidenswege, die bis an die Grenze des Belastbaren gehen. Und da kann man schon verstehen, wenn man warum fragt. Warum muss ich dieses Erbe von meinen Vorfahren ein ganzes Leben lang mitschleppen? Wir finden auf Fragen, die in dieser Welt gestellt werden, längst nicht immer eine Antwort. Und da kann man nur sagen, eins wirst du sehen, wie er es gemeint, heißt in einem Lied. Eins wirst du sehen. Also eine Vorfreude darauf, dass wir dann die Leidenswege verstehen. Das, was jetzt unverstanden bleibt, unerklärbar bleibt, wo man vielleicht nur ahnungsweise oder andeutungsweise etwas empfinden oder erwarten kann, das wird einmal geklärt sein. Aber ganz bestimmt. Und zwar so, dass wir an jenem Tag nichts mehr fragen. So heißt es doch hier. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Da kommt dann keine Warum-Frage mehr. Übrigens bin ich nicht der Meinung, dass man die Warum-Frage nicht stellen dürfte. Sie sollte nur nicht zur selbstquälerischen Warum-Frage werden und ein Dauerzustand bleiben, denn das hilft nicht weiter. Sondern, dass wir einfach unserem Gott einmal auch das Warum entgegenbringen, fast hätte ich gesagt, entgegenschleudern. Das ist ihm lieber als heimlich kündigen. Lieber schleudern wir unsere Warum-Fragen ihm entgegen, so wie der Hiob. Aber dann auch aushalten und durchhalten, dass wir keine Antwort drauf kriegen. Das danach ist dann Gegenwart. Deshalb sprechen wir von Vorfreude. Darauf, dass wir seine Wege dann verstehen werden. Eine Freude auf den Herrn ist auch eine Vorfreude darauf, dass kein Leid mehr sein wird. Was ist das für eine Ankündigung, die die Bibel macht? Es wird ja nicht bloß dort in Verbindung mit dieser Formulierung gesagt, es wird kein Leid mehr sein. Es wird auch gesagt, kein Geschrei wird mehr sein. Kein Tod wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen, steht in der Offenbarung. Eine Vorfreude darauf. Gott lässt das, was er ins Leben gerufen hat, niemals im unerlösten Zustand. Gott lässt das, was er ins Leben gerufen hat, nicht im Leid stecken, nicht in der Traurigkeit stecken. Ganz gewiss nicht. Dieses helle Licht, das wir in der Bibel finden, wirft wirklich einen großen Schein auf den dunklen Welthorizont. Und es ist kein leeres Versprechen. Wir dürfen uns auf diesen Herrn freuen. Freude auf den Herrn. Das befähigt uns jetzt, Freude im Leide auch zu praktizieren. Als Adolf Schlatter auf dem Sterbebett lag, wollte man ihn trösten. Ich weiß jetzt die Umstände so genau nicht, aber ich habe darüber eine Geschichte gelesen, wollte man ihn trösten mit dem Hinweis auf das, was jetzt als Erlösung kommt. Dann hat man vielleicht das Herrlichkeitslied ihm gesagt, wo von den goldenen Gassen die Rede ist und so, von den Perlentoren. Das ist ja biblisch, nicht wahr? Die Offenbarung spricht ja davon. Worauf dann Schlatter gesagt haben soll, ach, sie sollen drauf hören wie dem Krempel. Also der hat offensichtlich sehr unwirsch und abfällig darüber reagiert, denn es sind doch nicht die goldenen Gassen und die Perlentore, aber das meint ja auch die Bibel gar nicht, dass wir uns darauf freuen sollen. Und das Herrlichkeitslied meint es nämlich auch nicht. Das hat man ja schon kräftig kritisiert, eben deswegen. Aber dann hat man es missverstanden. Ich meine, es ist dieses Lied. Kennt ihr es? Wo es immer heißt im Refrain, das wird allein Herrlichkeit sein. Wo alles auf den Herrn Jesus konzentriert ist, nicht auf die goldenen Gassen. Also, wir haben ein anderes ausgesucht jetzt zum Singen. Sonst wäre es eine Überraschung jetzt für die Organistin. Also eine Vorfreude darauf, dass kein Leid mehr sein wird. Was sind Christen doch für bevorzugte Leute, weil sie beschenkt sind? Wisst ihr, nehmen wir das jetzt nicht übel, wenn ich das hier einwerfe. Christen müssen nicht sich als Selbstmordattentäter betätigen, um ins Paradies zu kommen. Ja, ich sage das, ihr wisst, warum ich das sage. Ich war mit dem, werden doch die jungen Leute geködert. Ihr kommt sofort ins Paradies mit jede Menge Versprechen und allem drum und dran. Was ist das für eine Menschenirreführung? Freude im Leid ist keine Heldentat oder eine besondere Frömmigkeitsstufe, sondern eine Erfahrung derer, die mit Jesus leben. Das ist es. Ich habe einmal anlässlich einer Beerdigung, die ich zu halten hatte, von den Angehörigen der verstorbenen Frau so einige Sachen aus dem Nachlass überreicht bekommen zur Vorbereitung. War in Freudenstadt. Und da war unter anderem auch, ja, waren Zitate dabei, die sie aus Büchern aufgeschrieben hat. Und Bibelstellen und so weiter. Das war also für mich eine sehr interessante Sache, eben auch zur Vorbereitung. Und da war der Satz dabei, der so lautet, ein Mensch kann sich nicht freuen, wenn er nicht immer etwas, ein Mensch kann nicht leben, wenn er nicht immer etwas vor sich hat, auf das er sich freuen kann. Das ist keine Erkenntnis jener Frau gewesen. In der Zwischenzeit habe ich gemerkt, dass das irgendeiner von den großen Denkern unserer Welt gesagt hat. Weiß ich, war es Hölderlin oder irgendeiner. Also ich weiß jetzt nicht mehr, von wem das ursprünglich stammt. Auf jeden Fall stimmt es. Ein Mensch kann nicht leben, wenn er nicht immer etwas vor sich hat, auf das er sich freuen kann. Wisst ihr, das können wir auf das Alltägliche auch übertragen. Immer etwas vor sich haben, auf das man sich freuen kann. Ja, da sind wir doch prima dran. Wir haben immer etwas vor uns, auf das wir uns freuen können. Und das befähigt uns auch zur Freude in allem Leide. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, du weißt genau, dass wir das aus uns selber nicht produzieren können, weil du uns von Grund auf kennst und uns niemals überforderst. Gib, dass wir das selber auch nicht tun, uns überfordern. Wir dürfen uns der Realität stellen, in der wir stehen, den Aufgaben, die uns gestellt sind, den Lasten, die da sind, den Schwierigkeiten und den Traurigkeiten. Aber über dem, alle dem bist du der Herr. und hast Rat und Hilfe und Weg aller Wegen. Wir wollen dir dafür von Herzen danken. Amen.